ich glaube, dadurch, dass wir sehr viel mehr Daten, sehr viel größere Datenmengen zur Verfügung haben, werden viele Aufgaben, die wir uns früher auch schon mal gestellt haben, jetzt möglich. Also so etwas wie eine maschinelle Übersetzung beispielsweise, da träumen, glaube ich, schon seit Dekaden Personen von. Und das ist eben heutzutage mit einem Qualitätslevel möglich, der es tatsächlich erlaubt, das wirklich in großem Stil durchzuführen, sowohl auf geschriebener Sprache, aber natürlich auch bezogen auf gesprochene Sprache, auf automatische Übersetzungsszenarien.
Und letztendlich natürlich ist das eine viel größere politische, soziale, gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen. Jenseits eben von diesen, ist es rein positiv, ist es rein negativ, Chancen, Risiken. Ich finde, wichtig ist halt zu sehen, welche Anwendungen für was tatsächlich genutzt werden, also wo sozusagen algorithmusbasierte Entscheidungen beispielsweise im Bereich des Rechts benutzt werden, ja, oder im Bereich der Polizei, ne? Also solche Fragen sollten wir uns stellen und nicht nur zu sagen, okay, Überwachungsgesellschaft ja oder nein.
Und ich glaube, dass eine der größten Schwierigkeiten von Menschen sein wird in den nächsten Jahren, nicht Systeme zu entwickeln, die extrem kreativ tolle neue Lösungen für Probleme aufwerfen, sondern die, was man in der Lage ist, den Hype so einzufangen, dass man nicht anfängt, Systeme zu benutzen, die man nicht gründlich auf Herz und Nieren geprüft hat.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Künstliche Intelligenz, die Entschlüsselung der Welt. So heißt heute unser Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen hier in der Technologiestiftung. Gesichter, Iris und Bewegung, Sprache, Verkehr und Wahlverhalten. Die künstliche Intelligenz soll möglichst alles entschlüsseln. Sie gilt als mächtigste Technologie unserer Zeit. Trainiert mit Datensätzen und Algorithmen, steuert künstliche Intelligenz immer mehr Dienste, Apps und Alltagssituationen. Die Anwendungspotenziale sind dabei riesig. Das bietet Chancen in der Medizin, in der Spracherkennung und vieles mehr. Es birgt aber auch Gefahren. Die Sorge vor Überwachung, Durchleuchtung und künstlicher Intelligenz als Herrschaftsinstrument begleitet die Technologie ebenso wie Neugier und Hoffnung. Wie lassen sich die Potenziale der KI-Systeme nutzen bei gleichzeitiger Fairness, Gerechtigkeit und Offenheit? Das wollen wir diskutieren, gemeinsam mit unseren Gästen. Zum einen Ariana Dongus, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, HFG. Dort koordiniert sie die Forschungsgruppe für künstliche Intelligenz und Medienphilosophie, KIM. Außerdem John Dylan Haynes, Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein-Zentrum der Charité Berlin und Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging. Und Sebastian Möller, Professor an der Technischen Universität Berlin und Sprecher des Projektbüros am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Und Herr Möller, mit Ihnen würde ich gerne einsteigen. Die künstliche Intelligenz ist ja ein unglaublich weites Feld. Es geht um maschinelles Lernen, Big Data, Algorithmen. Und dann immer damit verbunden die Frage, wie das alles künftig unsere Gesellschaft verändern wird. Sie haben als Wissenschaftler schon sehr früh versucht, mit Methoden des maschinellen Lernens Säuglingsschreie zu klassifizieren. Haben also quasi mit den Babys angefangen. Wie hat sich Ihre Beschäftigung mit dem Thema künstliche Intelligenz, KI, seitdem entwickelt?
Ja, ist richtig. Wir haben versucht, Säuglingsschreie zu klassifizieren. Da ging es darum, zu detektieren, ob Säuglinge schwerhörig sind oder nicht, und zwar aus dem Schrei heraus. Das ist ein Thema, was uns übrigens jetzt wieder beschäftigt, weil solche Methoden immer noch von Interesse sind, nicht nur um Schwerhörigkeit, sondern auch andere Dinge rauszubekommen. Seitdem habe ich mich sehr viel mehr auch mit anderen Anwendungen von künstlicher Intelligenz beschäftigt, also insbesondere in der Sprachverarbeitung, also mit Erwachsenensprache, sage ich mal, sowohl was die gesprochene Sprache als auch was die geschriebene Sprache angeht, also welche Informationen man aus großen Textmengen herauslesen kann und wie man sie dann nutzen kann für verschiedene Anwendungen, die Sie gerade genannt hatten.
Welche neuen Anwendungsgebiete konkret eröffnet uns das?
Ich glaube, dadurch, dass wir sehr viel mehr Daten, sehr viel größere Datenmengen zur Verfügung haben, werden viele Aufgaben, die wir uns früher auch schon mal gestellt haben, jetzt möglich. Also so etwas wie eine maschinelle Übersetzung beispielsweise, da träumen, glaube ich, schon seit Dekaden Personen von. Und das ist eben heutzutage mit einem Qualitätslevel möglich, der es tatsächlich erlaubt, das wirklich in großem Stil durchzuführen, sowohl auf geschriebener Sprache, also zum Beispiel Bücher automatisch zu übersetzen, was ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Vorlesung benutze. Also mein Vorlesungsskript wird jetzt gerade übersetzt mittels eines solchen Algorithmus, aber natürlich auch bezogen auf gesprochene Sprache, auf automatische Übersetzungsszenarien.
Frau Dongus, wir haben jetzt bei Herrn Möller unter anderem herausgehört, Übersetzung, KI als Übersetzungsinstrument. Sie haben mir im Vorgespräch von einem interessanten Beispiel erzählt, bei dem es darum geht, mit Hilfe von KI forensische Beweise für Kriegsverbrechen zu ermitteln. Können Sie das mal?
Also bei uns in der Forschungsgruppe haben wir ein Mitglied, der heißt Adam Harvey. Er ist Künstler und Wissenschaftler und er hat ein Projekt entwickelt, das heißt V-Frame. Und das ist im Endeffekt Objekterkennung, die darauf spezialisiert ist, illegale Waffensysteme oder Teil der Waffensysteme zu erkennen. Und zwar auf YouTube-Videos, die im Syrienkrieg von NutzerInnen hochgeladen worden sind. Das heißt sozusagen, das kann dann später einmal hoffentlich in einem Gerichtshof sozusagen wirklich als Beweismaterial benutzt werden.
Sie haben Adam Harvey jetzt genannt. Sie koordinieren ja an dieser Staatlichen Hochschule für Gestaltung, AFG, eine sehr interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern und auch Künstlern, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Dabei geht es auch darum, Chancen und Risiken der KI abzuwägen. Was ist Ihnen da in dem Zusammenhang besonders wichtig?
Also für uns ist es wichtig, gerade weil dieses Buzzword KI so in aller Munde ist zurzeit, da ein bisschen von dem Hype vielleicht auch wegzukommen und oder sagen wir mal so, den Hype zu nutzen, um so ein bisschen mehr zu differenzieren, mehr in die Tiefe zu gehen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, beispielsweise, wenn wir davon sprechen, dass kritische KI-Studien ein ganz wichtiger Bereich auch sind, um die Anwendungen zu begleiten. Ne? Also um in einen gesellschaftlichen Dialog zu kommen, heißt das nicht, dass wir sozusagen nur da sitzen als TheoretikerInnen und sagen, oh, das ist alles sehr gefährlich, wir kommen in die Überwachungsgesellschaft, sondern es geht wirklich darum, jenseits von Utopie und Dystopie differenziert zu schauen und dann eben aber auch zu gucken, wie können wir Technologien wieder sozusagen reappropriieren. Ne? Also wie können wir die Technologie nutzen, wie bei dem Beispiel eben von Adam Harvey, um ja von unten sozusagen gesellschaftlich wünschenswerte Veränderungen zu erbringen. Und das quasi nicht Technologie als so ein Feind, als so ein entfremdetes Teilstück sozusagen, sondern es ja anders zu begreifen.
Herr Haines, Sie sind Psychologe, Neurowissenschaftler, Hirnforscher und waren wesentlich daran beteiligt, das Thema Gedankenlesen für die Hirnforschung zu erschließen. Was unterscheidet eigentlich unser Gehirn von gängigen KI-Netzwerken?
Also es gibt ja schon seit 50, 60 Jahren Versuche, Computern beizubringen, bestimmte Intelligenzaufgaben zu leisten, also so Dinge, die wir als schwierig finden würden. Und einige von denen sind für Computer sehr leicht und andere Dinge sind sehr schwer. Also zum Beispiel hat man früher mal geglaubt, Schach sei ganz, ganz schwierig. Und es stellt sich raus, das haben wir schon in den 90er Jahren gelöst, eigentlich das Problem. Und seitdem sind Computer besser als Menschen. Und wenn man sich dann Menschen anschaut und Computersysteme anschaut, also KI-Systeme im weitesten Sinne, dann ist der große Unterschied, dass KI-Systeme in der Regel totale Experten sind, die ganz zielgerecht für einen ganz bestimmten Anwendungsfall hergestellt werden, trainiert werden und die Schwierigkeiten damit haben, wenn irgendwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben. Und am besten ist es noch ein Umfeld, was man extrem gut vermessen kann. Also klassisches Beispiel Containerhafen, Containerterminal. Man weiß genau, wo jedes Fahrzeug ist, man weiß genau, wo jeder Container ist. Kann man alles genau in drei Dimensionen beschreiben. Und das funktioniert alles so lange gut, bis ein Mensch dazwischen rumläuft. Und das ist leider unvorhersagbare Faktor und dann funktioniert das System nicht mehr ganz so gut. Wir Menschen, wir sind im Gegensatz dazu Universalisten und wir können also in irgendeine neue Situation uns hineinbegeben, uns schnell zurechtfinden in der Regel und können dort relativ gut uns verhalten, recht erfolgreich uns verhalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir Menschen super sind, wir haben unglaublich viele Unzulänglichkeiten, aber was für uns extrem hilfreich ist, ist, dass wir halt uns in sehr vielen verschiedenen Umwelten überlebensrelevant verhalten können.
Auch in der Hirnforschung gibt es ja wie in der KI viele technikgetriebene Versprechen und oft klafft eine Lücke zwischen Zuschreibung und Realität. Und von diesem realistischen Blick hat ja auch schon Frau Dongus gesprochen. Wie weit sind wir denn aus Ihrer Sicht noch davon entfernt zu wissen, was KI wirklich bedeutet?
Also ich glaube, wir sind extrem weit davon entfernt und es liegt daran, dass wir die Systeme gar nicht so richtig in realen Situationen beobachtet haben. Man kann als Mensch immer schnell den Eindruck bekommen, dass Dinge sich intelligent verhalten. Sie können zum Beispiel auf einem Bildschirm zwei Dreiecke und einen Kreis sich bewegen lassen und dann den Eindruck erzeugen, dass der Dreieck den Kreis angreift oder sowas, obwohl eigentlich nur sich Dreiecke und Kreise darum bewegen. Oder wenn das Auto mal nicht fährt, dann sagen wir blödes Auto oder sowas. Oder wir hauen vielleicht den Laptop, wenn er mal nicht funktioniert. Das heißt, wir neigen dazu, immer Dingen mentale Zustände zuzuschreiben. Also wir glauben immer, da ist irgendein Agent, irgendein beseeltes Wesen dahinter. Und die Schwierigkeit ist, dass wir das auch bei Algorithmen tun und auch an den Stellen, wo Algorithmen unfassbar einfache Dinge tun. Wir glauben immer, da spricht uns quasi irgendwas Menschliches entgegen. Wenn zum Beispiel ein Computer dazu in der Lage ist, unsere Sprache direkt in geschriebene Worte zu übersetzen. Und was wir halt nicht beobachtet haben, ist die Grenzen dieser Systeme in realweltlichen Anwendungen. Weil wir halt immer so viel da rein interpretieren und rein dichten, sehen wir die Grenzen der Systeme nicht. Und dass Menschen und Computer, selbst wenn sie scheinbar an der Oberfläche ähnliche Dinge tun, die lösen die gleichen Probleme auf ganz unterschiedliche Art und Weise, nutzen ganz unterschiedliche Indikatoren für die Vorhersagen, speichern Informationen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Man darf also um Himmels Willen nicht den Fehler machen, zu glauben, dass da irgendein tatsächlich ausgereiftes, intelligentes System am Werk ist.
Bei Grenzen der Anwendung haben Sie gerade genickt, Frau Dongus?
Ja, ich habe genickt, weil wir natürlich ganz klar merken, dass sozusagen der ideologische Faktor sozusagen in der Gesellschaft oder der Glaube, die Hoffnung, die Ängste, all das ja auch sozusagen eine self-fulfilling prophecy sind. Ne? Wenn wir nur an die Science-Fiction-Filme denken, natürlich, es gibt diese Grenzen und deswegen habe ich so genickt, ja, es ist sehr gut, dass man eben über die Grenzen spricht und eben nicht so sehr über das, was es vermeintlich alles schon kann, sondern dass man halt eher sagt, okay, das kann es nicht und hier kommen sozusagen die Mythen zum Vorschein, ja, und ja, einfach zu sehen, dass sozusagen, wenn man daran glaubt, dann bewirkt das auch ganz viel, ne? Also auch viele werbetreibende Unternehmen, die versprechen dann großartige Dinge, weil sozusagen in dem gesellschaftlichen Diskurs ja bereits sozusagen diese Ängste und Emotionen sozusagen am Kochen sind, ne? Also es ist sozusagen wichtig, über die Grenzen zu sprechen, ja, aber eben auch zu sehen, so, die tun auch was, diese Hypes oder diese Buzzwords.
Das liegt ja ein bisschen auch an der KI selbst, dass sie eben sehr intransparent ist, sowohl für denjenigen, der sie entwickelt, der weiß nämlich nicht genau, was mit den Trainingsdaten passiert ist, als auch für den, der das hinterher anwendet und der vielleicht bestimmte Garantien liefern muss. Wenn ich also ein selbstfahrendes Auto habe, dann möchte ich dem Nutzer oder dem Menschen, der da auf der Straße rumsteht oder auch dem Automobilkonzern irgendeine Garantie geben, dass dieses Auto etwas tut oder etwas nicht tut. Das ist aber bei einem auf maschinellem Lernen beruhenden System sehr viel schwieriger, als das ist mit einem regelbasierten System. Und deshalb stellt sich immer die Frage, wie kann man das, was in diesem System durch maschinelles Lernen eintrainiert worden ist, wie kann ich das nach außen tragen, wie kann ich das überprüfbar machen, wie kann ich das erklären, also explainable AI. In dem Sinne kann ich so ein System transparent machen, kann ich es tatsächlich auch mit Regeln kombinieren, kann ich jenseits des maschinellen Lernens tatsächlich Regeln vorgeben, Wissen vorgeben, was ich mit in dieses System eintrainiere. Was wir ja übrigens bei Menschen auch machen, den lassen wir auch nicht so einfach ganz explorativ lernen, sondern da gibt es ja durchaus sehr viele Personen um den Heranwachsenden herum, die auch versuchen, gewisse Regeln in diesen Menschen einzuprogrammieren, in Anführungszeichen.
Wie gut gelingt das denn bisher?
Das gelingt in Ansätzen. Eine Garantie tatsächlich mithilfe einer KI aussprechen zu lassen, ist sehr schwierig. Aber es gelingt zumindest, sichtbar zu machen, was in einer KI passiert, welche Dinge zum Beispiel wichtig sind für eine Entscheidung. Und diese Dinge dann auch einem menschlichen Entscheider, der vielleicht mit dafür zuständig ist, dann an die Hand zu geben. Also zum Beispiel einem Mediziner nicht nur zu sagen, ich glaube, das ist diese Diagnose oder ich glaube, jene Therapie wäre für diese Krankheit gut, sondern ich glaube, weil ich denke, das ist diese Krankheit, weil das kann man an der Stelle in dem Röntgenbild sehen oder das kann ich an den und den Werten sehen, die ich in meiner KI mit benutzt habe, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen.
Das ist ja auch was Sie ganz konkret versuchen, sozusagen Ärzten was an die Hand zu geben mit ihrer Forschung.
Genau, wir versuchen kollaborative Systeme zu entwickeln, wo nicht die Maschine alleine eine Entscheidung treffen kann. Das möchte man wahrscheinlich auch bei medizinischen Fragestellungen nicht, sondern wo man tatsächlich kollaborativ einen Arzt unterstützt von einer KI. Die KI kann zum Beispiel seltene Fälle sehr viel besser lernen, als der Arzt das vielleicht kann, weil diese Krankheiten zu selten auftreten. Die kann ich aber in meine KI hinein trainieren und kann den Arzt dann darauf hinweisen und der kann dann mit seinem Fachwissen interpretieren, ob das eine richtige Diagnose ist oder nicht. Oder auch vielleicht, wenn ein soziales Netzwerk beispielsweise Fake News erkennen will, dann will ich vielleicht auch nicht, dass das automatisch alles ausblendet, was es so vermutet, sondern dann will ich vielleicht, dass da ein Mensch hinter sitzt, der das hinterher kontrolliert. Und ein Redakteur zum Beispiel, der dann auch entsprechend mit seinem Fachwissen, mit seinem Hintergrundwissen interpretieren kann. Die KI muss aber nicht nur einen Entscheidungsvorschlag machen, sondern sie muss auch sagen können, warum.
Aber Fake News erkennen ist wiederum das Gute, in Anführungsstrichen. Aber Fake News produzieren ginge ja vermutlich auch.
Das geht auch. Das kann man in der Tat. Man kann diese Algorithmen sowohl zur Analyse als auch zur Generierung betreiben. Und natürlich kann man damit auch viel Unfug produzieren, ganz klar.
Herr Haynes, Sie haben ja schon davon gesprochen, dass wir Algorithmen und auch Big Data oft mehr Kapazitäten zuschreiben, als sie eigentlich haben. Warum ist das eigentlich so?
Naja, wir neigen halt dazu, unbelebten Dingen belebte Eigenschaften zuzuschreiben. Wir sehen halt, also gehen wir zurück vor 2.000, 3.000 Jahren, da hat man dann halt nicht gesagt, das ist ein Wetterphänomen, wenn ein Blitz kommt. Da hat man geglaubt, das war jetzt der Gott. Das ist also irgendein beseelter Agent, der handelt. Und so passiert es uns an allen möglichen Ecken und Enden, dass wir animistisch werden. Das heißt also, dass wir unbelebten Dingen menschliche Eigenschaften zuschreiben. Und das ist ja auch total verständlich, weil so sind wir ja nun mal evolutionär entstanden, dass wir in unserer Umwelt Agenten haben, Tiere, aber vor allen Dingen Menschen natürlich, und diese Menschen mit diesen Schablonen ja auch ganz gut erklären konnten. Und diese Schablonen übertragen wir jetzt auf technische Systeme. Und ich glaube, dass eine der größten Schwierigkeiten von Menschen sein wird in den nächsten Jahren, nicht Systeme zu entwickeln, die extrem kreativ tolle neue Lösungen für Probleme aufwerfen, sondern die, was man in der Lage ist, den Hype so einzufangen, dass man nicht anfängt, Systeme zu benutzen, die man nicht gründlich auf Herz und Nieren geprüft hat. Weil es gibt ja so unglaublich viele Anwendungsszenarien und man kann jetzt nicht jedes einzelne System für jede einzelne Anwendungssituation im Detail überprüfen. Und das Zweite ist, dass wir auch überhaupt nicht dazu in der Lage sind, vorherzusagen, wie diese Systeme miteinander interagieren. Und wir sind extrem schlecht darin, als Menschen, das Zusammenwirken von vielen verschiedenen Faktoren zu verstehen. Wir sind dazu unfähig, wenn es um Ökosysteme geht, wenn es Klima anschauen. Wir müssen uns nur Tschernobyl anschauen, Fukushima anschauen. Wir müssen uns auch politische Situationen anschauen, was zum Beispiel in der Ukraine passiert ist. Wir sind unglaublich schlecht darin, solche Gesamtkonstellationen einzuschätzen. Und wenn jetzt jeder auf allen möglichen Farben KI-Systeme in die Welt setzt, glaube ich, dass dann Entwicklungen möglich sind, die wir nicht vorhersagen können. Das können gute sein, das können schlechte sein, aber man muss einfach nur verstehen, dass wir als Menschen das wirklich nicht gut vorhersagen können, was dann passieren wird.
Aber was ist wichtig, um so eine Entwicklung einzufangen oder um das zu begrenzen?
Naja, man könnte ja sagen, bei Radioaktivität nimmt man ja Moderatoren, die halt das ein bisschen verlangsamen. Also man könnte natürlich jetzt sagen, dass man irgendwie die Entwicklung oder die Innovation in diesem Bereich verlangsamt. Das ist aber natürlich eine Kopfgeburt, weil das technisch nicht möglich ist. Die Algorithmen sind Realität. Es gibt einen wirtschaftlichen Druck natürlich zwischen verschiedenen Staaten, auch quasi Innovation in diesem Bereich zu machen. China hat das ja sehr stark für sich erkannt. Und wenn man mal nach China reist, ich war in den letzten Jahren häufiger mal in China, dann sieht man, dass die unglaublich viel auf die Karte KI gesetzt haben und auch wirklich weltweit mitführend sind. Und das wird man nicht mehr so ohne weiteres einfangen können, es sei denn, dass man halt vielleicht sein Verhältnis dazu reevaluiert, wie wir eigentlich als Menschen vielleicht auch unsere Grenzen setzen wollen mit dem, was wir machen wollen.
Und gerade im Beispiel China, Frau Dongus, da gibt es diese kritische Debatte nicht.
Nee, die wird natürlich unterdrückt. Da können wir froh sein, dass wir die hierzulande haben und die auch durchaus diesen Dialog einfach mehr führen sollten. Ne? Also es gibt ja immer diese bekannte Schneise zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Und das wird natürlich auch in vielen Instituten versucht, so ein bisschen aufzulösen, ne? Weil wir müssen voneinander lernen. Ja, genauso wie die InformatikerInnenschaft von den GeisteswissenschaftlerInnen lernen können und sollen. Und letztendlich natürlich ist das eine viel größere politische, soziale, gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen. Jenseits eben von diesen, ist es rein positiv, ist es rein negativ, Chancen und Risiken. Ich finde, ne, das sollte so ein bisschen mehr einfach aufgewogen werden und zu gucken, okay, wie verändern sich denn eigentlich beispielsweise Arbeitsverhältnisse? Was bedeutet es, wenn wir von einer Überwachungsgesellschaft sprechen? Was bedeutet es in China, aber was bedeutet es vielleicht für die EU? Ist das überhaupt ein Wort, das vielleicht mehr verdeckt, als es irgendwie offenlegt und dergleichen? Wichtig ist halt zu sehen, welche Anwendungen für was tatsächlich benutzt werden, also wo sozusagen algorithmusbasierte Entscheidungen beispielsweise im Bereich des Rechts benutzt werden, ja, oder im Bereich der Polizei, ne? Also Stichwort das Racial Profiling beispielsweise, was ja auch algorithmusbasiert sein sein kann, nicht nur sozusagen offline. Also solche Fragen sollten wir uns stellen und nicht nur zu sagen, okay, Überwachungsgesellschaft ja oder nein.
Herr Haynes, von Ihnen habe ich ein Zitat gelesen. Kreativität und Problemlösung sind eine menschliche Stärke. Algorithmen sind alles Fachidioten. Also wird der Mensch auch künftig der künstlichen Intelligenz überlegen bleiben?
Also ich glaube, dass man, wenn man jetzt anfängt mit dieser Olympiade, was kann der Mensch gut, was kann die Maschine gut, dann muss man da eine differenzierte Antwort geben. Also wir sind das ja schon immer gewohnt, seit unserer Geburt würde ich jetzt mal sagen, dass es irgendwie künstliche Rechensysteme gibt, Taschenrechner oder Rechenautomaten, die halt uns in unserer Rechenkapazität total überlegen sind. Oder Computer können so viele Bilder speichern, Text speichern, den wir uns natürlich alles nicht merken können. Also dass Computer uns in bestimmten Bereichen überlegen sind, das ist auf jeden Fall so. Und auch bei bestimmten Mustererkennungsleistungen sind Computer uns sicherlich überlegen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel, gibt es so ein paar Klassiker, zum Beispiel manuelle Geschicklichkeit ist so ein Thema. Also so, ich sag mal, irgendwas zu nähen zum Beispiel oder so irgendwas, was ganz fummelige kleine Handarbeit ist, was ich als Junge in der Schule gehasst habe. Ja? Solche Sachen, das können wir Menschen extrem gut und das ist unglaublich schwer, das System, solchen Systemen beizubringen, diese manuelle Geschicklichkeit oder auch zum Beispiel soziale Interaktionen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich nicht einfach nur da stehen und irgendwie einen Vortrag halten mit irgendwelchen Wissensinhalten, sondern wo ein maßgeblicher Teil der Arbeit natürlich auch ist, die soziale Interaktion zu gestalten, die Gruppe zu gestalten und so weiter und so fort. Ich denke, diese Forderungen, die mal 2013, 2014 alle zirkuliert sind, dass 50% der Arbeitsplätze in Gefahr sind und der Letzte macht das Licht aus, so ungefähr. Der letzte Mensch macht das Licht aus und von da an übernehmen nur noch Computer. Ich glaube, diese Vorstellungen sind völlig überzogen, sondern wir müssen einfach lernen zu leben, wie wir diese Systeme für uns nutzen. Und in der Medizin, ich bin ja an der Charité, kann man das ganz klar sagen, vor 10 Jahren war die Diskussion noch, wenn wir so Algorithmen entwickelt haben, Computerprogramme entwickelt haben, die aus Bildgebungsdaten, also man menschliche Hirnbilder macht und versucht, Krankheiten zu erkennen, da hieß es immer, ja, aber das kann doch der Radiologe viel besser, der Arzt. Ne? Und heute ist es eher so, man nimmt das und sieht das als eine Chance dafür, dass der Arzt damit was an die Hand gegeben bekommt, mit der dann quasi noch weiter quasi in der Lage ist, dem Patienten zu helfen. Das heißt, es geht auch darum, Gespanne von Mensch und Maschine auch zu gestalten, so dass der Mensch die Stärken der Maschine gut ausnutzen kann, aber auch immer die Grenzen der Maschine gut einschätzen kann.
Ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht auch an Sie beide gerichtet, das ist ja auch mal die Frage, mit welchen Daten natürlich wir diese Algorithmen füttern, wie wir sie trainieren. Und da ist es ja auch gerade in der Medizin allseits bekannt, dass es natürlich die Daten meistens aus Studien kommen, wo junge, meistens weiße Männer so quasi das Objekt sind und zum Beispiel jetzt keine Frauen. Ne? Also es gibt ja wahnsinnig viele, das muss auch gar nicht erstmal mit KI zu tun haben, das hat ja auch schon was mit der Medikation zu tun, ne? Dass man sozusagen sagt, okay, der Mann ist sozusagen das normative Default-Tempo. Template und nach dem wird dann quasi alles andere ausgerichtet. Und das ist natürlich so ein ganz großes Thema, so die Daten, die Datasets, dass die natürlich biased sind, also dass die verzerrt sind. Ne? Bias bedeutet Verzerrung, dass die quasi natürlich nicht 1:1 die Komplexität und Diversität der Realität sozusagen widerspiegeln. Und das fände ich nochmal ganz spannend, wie das bei Ihnen in der Arbeit sozusagen, wie Sie damit umgehen. Dieser Begrenzung?
Also es gibt dieses Thema des Biases und der Selektivität ist ein Riesenthema, auf jeden Fall. Und es ist eins, wo es ganz schwer ist, damit umzugehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Hirnaktivität untersuchen wollen von Probanden, dann kriegen wir einfach keine Leute, die, ich sage jetzt mal, auf der Arbeit sind an dem Tag. Mhm. Ja, und Student kann vielleicht, der ist sowieso auf dem Campus und kann dann zwischen 2 Vorlesungen mal kurz bei uns in den Scanner huschen. Dadurch erklärt sich eine gewisse Selektivität. Und das ist auch ganz schwer, mit einem vertretbaren Aufwand dafür zu sorgen, dass diese Sachen repräsentativ sind. Also wenn man das will, also jede einzelne experimentelle Studie, die gemacht wird, hat ihre Schwächen. Jede einzelne. Und man muss sich dann fragen, wie viel Aufwand ist es mir wert, welche Stelle was zu korrigieren? Und das zu korrigieren ist unglaublich aufwendig. Und ich denke, wenn man zum Beispiel so Themen hat wie das Sehen des Menschen, da sind eigentlich Menschen, also unsere Studenten sind repräsentativ. Aber wenn es darum geht, wie gut kann ich mir was merken, dann sollten wir vielleicht nicht unsere Studenten nehmen, sondern vielleicht eine repräsentative Stichprobe, weil ja jemand mit 60 oder 70 sich Dinge anders merkt als jemand mit 20, 25. Und in der Medizin ist es auch so natürlich ein Problem mit der Selektivität. Da ist es nicht so sehr ein Problem, dass es jetzt junge Studenten sind, sondern das ist dann eher das Problem, dass man halt die Patienten, die man halt im Krankenhaus hat, das sind halt die, an denen man die Studien macht. Und wenn man in Deutschland eine Studie macht, hat man halt bestimmte genetische Prädispositionen da drin, die man halt vielleicht sich nicht ohne weiteres auf Afrika oder Asien übertragen lassen können. Und das ist auch ein Thema, was die Medizin für sich erkannt hat, weil man also natürlich auch ein großes Interesse ist, die Medizin das auszunutzen, was man vielleicht an Chancen hat, wenn man die Medizin zielgerecht zurechtschneidert auf einen bestimmten Genpool, da können Dinge einfach mal besser funktionieren oder besser helfen. Und das ist etwas, diese Personalized Medicine, unter der das, diesem Thema, unter dem das läuft, das ist ein ganz großes Innovationsthema im Moment gerade in der Medizin.
Herr Müller.
Ja, das bringt uns natürlich auch zu einer technischen Fragestellung, nämlich wie kann ich es bewerkstelligen, wenn ich nur kleine Datenmengen habe von Zieldaten, beispielsweise von den Frauen, von den Nichtdeutschen, von irgendetwas oder von einer Sprache zum Beispiel, eine kleine Sprache, die eben von wenigen Personen gesprochen wird. Wie kann ich es dann trotzdem schaffen, dass die KI eine gute Leistung liefert, also gute Erkennung oder gute Generierung von irgendetwas macht? Und das ist in der Tat ein sehr wichtiges aktuelles Forschungsthema, weil mit Big Data, mit den großen Datenmengen zu arbeiten, ist relativ einfach. Wenn ich immer genügend Daten hätte, dann kann ich Standard-Trainingsverfahren anwenden und dann komme ich immer zu einer relativ guten Leistung oder bei vielen Aufgaben zu einer guten Leistung. Aber was mache ich, wenn ich eben kleine Datenmengen habe? Wie kann ich generalisieren? Wie kann ich vielleicht, nehmen wir mal das Beispiel der kleinen Sprache, kann ich vielleicht ein Sprachmodell auf an der Sprache, wo es ganz viel gibt, Englisch oder Chinesisch, vielleicht trainieren und dann adaptieren auf eine kleine Sprache, wie zum Beispiel Sorbisch, Rätoromanisch, Holländisch, Dänisch, irgendwie so etwas. Also kann ich Daten, größere Datenmengen, die ich habe, nutzen und sie sehr zielgerichtet mit vielleicht kleinen Trainingsdatensätzen adaptieren auf das Problem, was ich eigentlich habe. Und dazu muss man natürlich die Eigenschaften kennen, dazu muss man sehr genau vorgehen und sehr genau wissen, was die Unterschiede sind, die meine Ergebnisse beeinflussen könnten. Seien es physiologische Unterschiede zwischen Menschen, seien es andere Unterschiede in den Daten und so weiter.
Kann denn das wirklich gut funktionieren? Weil Daten, heißt es ja immer, sind der Treibstoff der KI. Wir in Deutschland oder auch in Europa haben eher einen restriktiven Umgang mit Daten. Das ist für KI-Forscher nicht immer gut.
Das ist für KI-Forscher nicht immer gut, aber das ist ja auch gut begründet, wieso wir da restriktiv mit umgehen. Seien es zum Beispiel medizinische Daten, die können nie in dieser notwendigen Menge vorliegen, wie wir sie gerne hätten als Informatiker. Aber wir müssen eben lernen, dass wir es schaffen, auch diese Probleme in der Medizin zu lösen mit kleineren Datenmengen. Und da müssen wir uns eben gute Trainingsmethoden, gute Transfermethoden von großen Datenmengen zu kleinen Datenmengen einfallen lassen.
Herr Müller, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz, ist die künstliche Intelligenz davon noch weit entfernt?
Sie ist von menschlichen Leistungen, glaube ich, noch ein Stückchen entfernt, aber das ist durchaus etwas, mit dem wir uns beschäftigen. Also zum Beispiel, wie kann man Emotionen erkennen von Menschen? Wie kann eine Maschine darauf entsprechend reagieren? Und was heißt entsprechend? Also was würde ein Mensch tun, um einen emotional erhitzten Menschen zu beruhigen? Wie würde er darauf reagieren, zum Beispiel bei einer Sprachinteraktion? All solche Dinge sind durchaus natürlich relevant. Wenn ich gewisse Nachrichten als Hassnachrichten klassifizieren will, dann will ich ja auch praktisch den emotionalen Gehalt dieser Nachricht klassifizieren. Das muss ich möglichst automatisch machen, damit ich bei der Vielzahl von Posts auf Facebook oder YouTube natürlich auch die richtigen rausfinden kann, die ich mir dann vielleicht als Mensch nochmal anschauen möchte. Auf jeden Fall ist das eine Richtung, in der geforscht wird, ja.
Da würde ich jetzt auch wieder einwenden wollen. Es gibt diesen bekannten Forscher, den kennen Sie sicherlich, Paul Ekman, der hat ja die Emotionen sozusagen klassifiziert. Er sagt, es gibt irgendwie so 7 Grundemotionen, Wut, Hass, Angst, Überraschung und noch ein paar. Und das Problem daran ist immer, dass, also natürlich der Vorwurf des Reduktionismus, ne? Also wie kann man sozusagen tatsächlich Emotionen aus dem Gesicht ablesen? Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wahrscheinlich mit der KI, ne? Etwa die Augenbewegung nochmal sozusagen zu verfolgen oder so. Aber generell stellt sich immer die Frage, was ist sozusagen sozusagen, finde ich, wünschenswert. Also was wollen wir? Wollen wir wirklich Maschinen, die werden wie Menschen, die so emotional werden wie wir? Ist das überhaupt wünschenswert? Und eben, ich finde eher nein. Es ist schwierig, das vor allen Dingen auch so nachbauen zu wollen und zu quantifizieren, weil wir auch zum Beispiel gar nicht wissen, wo diese Anwendungen hinterher landen. Ne? Also es gibt beispielsweise bestimmte Pilottests an den EU-Außengrenzen, wo mit so einem Bot-Assistenten quasi, bevor man sozusagen eintreten darf in die EU, wird über einen Computerbildschirm wird ein Interview geführt mit der Bewerberin, mit dem Bewerber und dann entscheidet quasi die KI anhand der Gesichtsanalyse, ob dieser Mensch lügt oder die Wahrheit sagt. Ne? Also solche Sachen sind, finde ich, äußerst problematisch. So, und deswegen auch immer nochmal diese Debatten auch in so ein Anwendungsgebiet zu holen, das vielleicht außerhalb der Medizin liegt, wo wir den Menschen natürlich helfen wollen, klar. Aber man weiß eben auch nicht, wo diese Dual-Use oder Triple-Use, wo sozusagen bestimmte Technologien dann hinterher hinwandern. Deswegen ist es total wichtig, das zu regulieren in der EU, weltweit natürlich auch, und dass wir da entsprechende Gesetze und Regelungen haben für. Das gibt es ja auch gerade, das wird ja auch auf den Weg gebracht. Ne? Also, ja.
Herr Haines, direkt dazu.
Also ich bin ja immer einer der Ersten, die gerne darauf hinweisen, dass Computer Dinge nicht können, die wir Menschen besonders gut können. Und ich bin der Psychologe und sehe das auch als unsere Aufgabe, mal Team Mensch mal zu spielen und mal zu sagen, ja hier, also redet nicht über die Computer so hoch, sondern wir zeigen mal, was wir für Stärken haben, mit den gelegentlichen Ausnahmen. Man muss allerdings auch sagen, dass man die Grenzen der menschlichen geistigen Leistungsfähigkeit auch ins Spiel bringen muss. Mhm. Und wenn man zum Beispiel solche Entscheidungen wie richterliche Entscheidungen oder ich sag mal solche Entscheidungen wie Grenzübertrittsentscheidungen oder sowas, es ist ja nicht so, dass die Alternative dazu, dass ein Computer das macht, ist, dass es gar nicht gemacht wird, sondern die Alternative dazu ist, dass es ein Mensch macht. Und dann muss man sich auch fragen, wenn man zum Beispiel beim Thema Gerechtigkeit ist, wir haben es ja dann nicht mit Computern, die einfach nur irgendwelchen Tendenzen folgen, die in den Daten stecken und der Mensch ist quasi diese reine weiße Weste, die ganz unparteiisch entscheidet, sondern wir Menschen haben ja genauso Vorurteile, die zum Teil viel schwieriger zu quantifizieren sind und die dann, wenn man einmal sich so auf diese algorithmische Ebene versetzt, kann man natürlich auch sagen, dass man damit auch die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu korrigieren. Also zum Beispiel in den Strafrückfälligkeitsprognosen in den USA, in den Computersystemen, die es dafür gibt, halt die Hautfarbe nicht zu verwenden. Aber wenn ein Richter vor jemandem steht, dann sieht er die Hautfarbe und welchen Einfluss darauf das auf die Entscheidung hat und so weiter, das wissen wir ja. Das heißt also, wir Menschen sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und ich denke, dass an bestimmten Stellen die KI, also ich sage bewusst an bestimmten Stellen, auch eine Chance da drin steckt, vielleicht diese Ungerechtigkeiten auch rauszunehmen. Ich glaube aber, dass man das nur kann, und das ist quasi der Preis, den man dafür bezahlt, ist, indem man die Dinge explizit macht, dass man sie quasi ausdrücklicher macht, dass man sie messbar macht. Weil wenn man zu jemandem hingeht und sagt, naja, hier, du hast ja hier irgendwelche Tendenzen, und er sagt, nee, habe ich nicht, dann muss man muss ja irgendwie messbar machen, dass diese Tendenzen vorliegen. Und das bedeutet ja schon ein gewisses Maß an Quantifizierung, was dann dahinter steckt. Also ich glaube, dass da auch manchmal man nicht der Versuchung anheimfallen lassen sollte, zu sagen, naja, wenn Menschen das machen, das machen wir es halt jetzt und das ist auch in Ordnung. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Forschungsbereich, in dem ich gearbeitet habe, ist das Erkennen von Lügen mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren. Und du musst einfach sagen, naja, wenn ein computerbasierter Lügendetektor nur 80% Trefferquote hat, dann ist es natürlich schändlich. Aber wenn der Mensch nur 55% hat, ist der Computer besser als der Mensch immer noch. Und das ist halt die andere Seite dieser Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine.
Und einfach auch, dass viele Dinge rein vom Aufwand her nicht betrieben werden könnten. Es gäbe nicht die entsprechende Anzahl von Menschen, die beispielsweise die sozialen Netze durchscrollen und jegliche Hassnachrichten da drin detektieren würden oder die Personen, die überall dort sitzen könnten, wo wir denn diese Aufgaben dann mit maschineller Intelligenz versuchen könnten zu lösen. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Aufwandsfrage und was wir uns als Gesellschaft auch leisten wollen und leisten können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel an verschiedene Diskriminierungsformen denkt, sei jetzt Stichwort digitaler Rassismus, dann ist es natürlich schwieriger, zu Instagram beispielsweise oder zu einem anderen sozialen Netzwerk zu gehen, Facebook, und zu sagen, hey, hier wurde ich diskriminiert durch den Algorithmus, weil ich als Schwarze oder als queere Frau bestimmte Inhalte poste, dann ist es natürlich, ja, diese Person kann es nicht nachvollziehen. Sie weiß aber, dass die Reichweite eingeschränkt wird oder wenn es politische Inhalte sind. Das ist halt eben der Nachteil, ne? Dass diese Dinge sozusagen opaker sind. Das wir haben ja vorhin auch irgendwie von, wir haben es jetzt nicht so explizit gesagt, aber eben diese Blackbox zu öffnen, Transparent AI, Explainable AI. Und das Problem ist halt, dass das ja dann aber auch nicht gemacht wird. Also sozusagen, wenn es so wäre, dass wir quasi beide Seiten hätten, ne? Also wir nutzen, wir machen uns die KI zunutze, indem wir sozusagen die Grenzen des Menschlichen dadurch ein wenig verbessern und optimieren, aber eben gleichzeitig sagen, okay, das ist hier open, das ist public, wir können das nachvollziehen und nicht nur ExpertInnen können das, dann wäre es natürlich schön. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, dass dann Google sagt, wir haben Explainable AI oder irgendwie die großen Tech-Firmen, die aber natürlich nur einen bestimmten Korpus ihres Wissens dann irgendwie oder ihrer Daten dann sozusagen aufmachen und natürlich nicht alles, ne? Also es ist kompliziert, ja.
Ich denke auch, dass man nicht überschätzen darf, wie gut Menschen dazu in der Lage sind, zu erklären, wie sie zu Entscheidungen kommen, ne? Also man erwartet dann von dem Algorithmus, dass man, wenn man einen Algorithmus anwendet, dass man dann hinterher schön erklärt bekommt, wie der zu seiner Entscheidung gekommen ist. Und das ist ja auch gut so. Aber es gibt viele Forschung in der Psychologie, also verhaltensbasierte Forschung, die sehr deutlich zeigt, dass wir in vielen Situationen gar nicht genau wissen, wie wir eigentlich überhaupt zu einer Entscheidung kommen, was die Faktoren sind, wie wir zur Entscheidung kommen, wo Vorurteile auf einmal eine Rolle spielen bei unseren Entscheidungen, bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Der Klassiker, wenn jemand gut aussieht, glaubt man auch, die Person ist intelligent. Das ist irgendwie so, das kennt jeder, dieses Beispiel. Das Problem ist halt immer nur, naja, jetzt sieht der Bewerber intelligent aus. Habe ich ihn jetzt nur gewählt, weil er gut aussieht? Oder habe ich den Bewerber oder die Bewerberin genommen, weil die Leistungen wirklich gut sind? Das heißt, es ist auch für den Menschen schwer, da zu sehen, selber so einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Wo hat man sich vielleicht verleiten lassen durch einen irrelevanten Faktor und so weiter? Und das ist auch etwas, wo man, wenn man diese Erklärbarkeit haben möchte von KI-Systemen, wo wir auch heute jetzt keine gute Erklärbarkeit haben in vielen Entscheidungssituationen, was wir nicht bekommen von Menschen, wenn Menschen fragen, wie kommst du zu der Entscheidung, ist immer, der erzählt uns einfach immer irgendwelchen Quatsch. Ja, und manchmal hat das auch was damit zu tun, wie die Entscheidung zustande kommt, aber oft hat das Narrativ, also was jemand erzählt, wie er zu einer Entscheidung kommt, überhaupt nichts mit dem zu tun, was wirklich zu der Entscheidung beigetragen hat. Da wird dann einfach irgendwas im Nachhinein einfach sich zurechtgelegt oder so. Also ich glaube, wir sollten auch ein kritisches Auge werfen auf uns Menschen selbst. Und vielleicht ist ja die Reflexion, die wir mit der KI betreiben, dass wir irgendwie das alles erklärt haben wollen, auch mal ganz gut, das vielleicht mal selbst wieder auf uns Menschen zu übertragen. Ne?
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Zum einen Ariana Dongus, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, HFG. Dort koordiniert sie die Forschungsgruppe für künstliche Intelligenz und Medienphilosophie. Außerdem John Dylan Haynes, Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein-Zentrum der Charité Berlin und Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging. Und Sebastian Möller, Professor an der Technischen Universität Berlin und Sprecher des Projektbüros Berlin am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Das war unser Treffpunkt Wissenswerte zum Thema Künstliche Intelligenz, die Entschlüsselung der Welt. Eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unsere Diskussion können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.